Hey, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Sie heißt heute Hört, hört. Ein erster Zwischenruf zum diesjährigen 50. Jubiläum der einzigen deutschen Psychiatriereform. Ich habe mich so richtig reingekniet, würde mein Vater gesagt haben, in den langwierigen und spannenden parlamentarischen Prozess, die Missstände der deutschen Psychiatrie im Nachkriegsdeutschland endlich aufzudecken, zu debattieren und Reformen einzuleiten. Dieser Prozess hat unglaublich lange gedauert. Vom Antrag des Abgeordneten des Deutschen Bundestages Walter Picard und seine CDU-Fraktion am 17. April 1970 bis hin zur Debatte der Stellungnahme der damaligen Bundesregierung zum Abschlussbericht der Psychiatrie-Enquete-Kommission am 11. Oktober 1979 waren es satte 8 Jahre. Dabei hat Heinz Häffner bereits 1965 die psychiatrische Krankenversorgung in der Bundesrepublik als nationalen Notstand in Anführungszeichen bezeichnet und dringliche Reformen verlangt. 1971 bis 1975 war Heinz Häffner stellvertretender Vorsitzender der Sachverständigenkommission Psychiatrie, also dieser Psychiatrie-Enquete der Bundesrepublik Deutschland. Bereits seit 1963 verfolgte er konkrete Pläne, ein nationales psychiatrisches Forschungsinstitut aufzubauen. 1975 konnte in Mannheim das Zentralinstitut für seelische Gesundheit eröffnet werden. Dazu werde ich auch einen Link in die Shownotes stellen. Die Errichtung eines deutschen Instituts für seelische Gesundheit, Modellinstitut für sozialpsychiatrische Forschung und Therapie, war auch die ausdrückliche Empfehlung des Wissenschaftsrats des Deutschen Bundestages und das bereits am 10.05.1969. Der Wissenschaftsrat griff damit eine Initiative eines Fördervereins der Universitätsklinik Heidelberg auf, der bereits in den frühen 1960er Jahren ein Zentralinstitut schaffen wollte, mit den Aufgaben in der Psychiatrie interdisziplinäre und anwendungsbezogene Grundlagenforschung und gemeindenahe Krankenversorgung zu betreiben. Wen das mehr interessiert, kann zwei Papiere dazu auch in den Shownotes nachlesen. Der ganze Vorlauf und dann schließlich der Plan, die deutsche Psychiatrie einer grundlegenden Analyse zu unterziehen, bekam von den gerade genannten Initiativen starke Impulse. Erheblich dazu beitrugen aber auch die deutlich fortschrittlicheren Verhältnisse in der psychiatrischen Versorgung in einer ganzen Reihe von anderen Ländern. England, Holland, Frankreich, Skandinavien, USA und weitere. Der Kern des parlamentarischen Prozesses dieser einzigen deutschen Psychiatriereform fand während der zwei aufeinanderfolgenden sozialliberalen Koalitionen von 1970 bis 1982 statt. Auch danach waren die Folgen der Reform auch immer mal wieder Gegenstand von Parlamentsdebatten, aber nie mehr so ausführlich und breit. Es ist sehr spannend zu hören, mit welcher Ausführlichkeit und genauer Kenntnis der miserablen Verhältnisse in der deutschen Psychiatrie die Politiker und Politikerinnen debattierten. Und das im Konsens über alle damals vertretenen Fraktionen im Bundestag hinweg, also CDU-CSU, SPD, FDP. Am 17. April 1970 fand anlässlich des Antrags auf Einrichtung einer Enquete zur Situation der Psychiatrie erstmals eine ausführliche Debatte im Bundestag statt. Seiner Fraktion voran ging damals der Abgeordnete Walter Picard, der nicht nur große Detailkenntnisse des Themas hatte, sondern auch das Durchhaltevermögen in diesem Marathon, den die Reform durchlief. Er war später auch der Vorsitzende der Aktion Psychisch Kranke e.V., APK, der die Geschäftsführung der Sachverständigenkommission, die die Enquete durchführte. Aber auch SPD-Vertreter und die damalige Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, Käthe Strobel, übrigens die erste SPD-Gesundheitsministerin, ergriff zu diesem Thema in der Debatte das Wort. Ich habe uns ein paar Original-Tondokumente besorgt und darf sie euch mit freundlicher Genehmigung des Archivs des Deutschen Bundestages zu Gehör bringen. Nebenbei bekommen wir dann auch mit, dass es noch sehr höflich im Bundestag zuging. Und in den schriftlichen Protokollen, die damals wie heute stenografisch zusätzlich zur Ton- und Videoaufzeichnung erstellt werden, von denen stelle ich auch einige in die Shownotes, lesen wir auch die geflügelten Zwischenrufe, auch immer wieder von Herbert Wehner. Hört, hört! In der heutigen Episode lasse ich den Abgeordneten Walter Picard zu Wort kommen und einen kleinen Auszug der Rede der Gesundheitsministerin Käthe Strobel. In dieser Rede erinnert sie daran, dass eine Initiative von ihr aus dem Jahre 1968 gescheitert war, das Grundgesetz zu ändern, um ein Bundesgesetz zu ermöglichen, was auch die Zuständigkeit für Menschen mit psychischen Erkrankungen erweitert hätte. Überhaupt, die Hauptzuständigkeit bei den Bundesländern liegt, betont sie, und auch das heute und gestern ganz aktuelle Thema der Meldepflicht von psychischen Krankheiten, Melderegister, spricht sie damals an. Kritisch an. In einer der nächsten Podcast-Episoden bereite ich dann die Bundestagssitzung auf, in der die Debatte über die Stellungnahme der Bundesregierung zum Abschlussbericht, die noch viel ausführlicher und auch sehr kritisch die Ergebnisse der Enquetekommission und vor allem die Stellungnahme der Bundesregierung behandelt. Und wenn ich mir die Zeit nehme, werde ich eine Zeittafel erstellen mit wichtigen Ereignissen des Reformprozesses, soweit sie das Parlament betreffen. Übrigens beschreibt Rainer Kuckler, ehemaliger Dezernent für Gesundheit des Landesverband Rheinland, aus seiner Sicht als Mitarbeiter von Kaspar Kulenkampff den damaligen Arbeitsprozess der Psychiatrie-Enquete-Kommission sehr genau, in dem Buch 40 Jahre Psychiatrie-Enquete, Psychiatrieverlag Köln 2015. So, jetzt aber endlich die O-Töne aus dem Bundestag vom 17. April 1970. Hört, hört.
Meine Damen und Herren, ich rufe nunmehr den letzten Punkt der heutigen Tagesordnung, die Beratung des Antrags der Abgeordneten Pickert, Dr. Martin, Dr. Jungmann, Dr. Götz Burger, Prinzessin Wittgenstein, von Tatten Köster und der Fraktion der CDU-CSU betreffend Situation der Psychiatrie in der Bundesrepublik, Drucksache 6474 auf. Zur Begründung des Antrages hat das Wort der Herr Abgeordnete Pickert.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist Freitagmittag, für ein so umfassendes Thema in diesem Hause wahrscheinlich die übliche Zeit, könnte man versucht sein zu sagen. Denn das Thema, das wir zuvor behandelt haben, hat dieselbe Aufmerksamkeit gefunden wie das, das jetzt zur Debatte steht. Ich will mich in einer Begründung auf eine notwendige Kürze beschränken. Ich habe aber den Herrn Präsidenten gebeten, mir etwas über die Zeit hinaus zu gewähren, weil ich der Auffassung bin, wir sollten uns Zeit nehmen, um wenigstens im Beginn diesen Antrag entsprechend begründen zu können. Mit der Drucksache 6474 greift die CDU-Fraktion ein Thema auf, das meines Wissens im Deutschen Bundestag bisher noch nie umfassend erörtert worden ist. Psychiatrie und Psychohygiene haben in diesem Jahrhundert in zunehmendem Maße nicht nur die Aufmerksamkeit der Fachwelt, sondern auch der Allgemeinbevölkerung auf sich gezogen. In der Bundesrepublik hat diese Entwicklung etwas verspätet eingesetzt und wir sind heute im Gegensatz zu den 20er Jahren nicht zu den führenden Nationen auf dem Gebiet der Psychiatrie zu rechnen, was wir eigentlich bedauern sollten. Es gibt vielmehr eine Vielzahl von beklagenswerten Mängeln, zwar nicht in der theoretischen Erkenntnis, aber in der praktischen Anwendung. Teilweise sehr unbefriedigende Verhältnisse, besonders in psychiatrischen Krankenhäusern, meine Damen und Herren, haben zu emotionellen Reaktionen geführt, die die Gefahr mit sich bringen, dass Angriffe, die mit Recht von Krankenhauspsychiatern insoweit als unberechtigt oder ungerechtfertigt empfunden werden, als in den psychiatrischen Krankenhäusern nur mit einem hohen persönlichen Einsatz Erfolge erzielt werden können, zu einer Verhärtung der Fronten zwischen den sogenannten traditionellen und den modernen Psychiatern führen, obwohl es diese Trennung im Grunde ja gar nicht gibt. Eine Besserung der gegenwärtigen Verhältnisse ist aber nur in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aller an der Psychiatrie Interessierten zu erreichen. Der Wissenschaftsrat erklärte im Mai des vergangenen Jahres, der gegenwärtige Zustand der Psychiatrie in der Bundesrepublik ist dringend reformbedürftig. Er sprach damit eine Erkenntnis aus, die unter Eingeweihten schon lange vorhanden ist. Die psychiatrische Krankenversorgung der Bundesrepublik ist mangelhaft. Sie wird so gut wie ausschließlich von den niedergelassenen Nervenärzten und den 59 psychiatrischen Großkrankenhäusern mit insgesamt 92.000 Betten getragen. Dazu kommen noch ca. 30.000 Betten in gemeinnützigen Einrichtungen. Die Universitätskliniken, die wenigen psychiatrischen Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern und Privatkliniken fallen demgegenüber mit zusammen 5% etwa der Behandlungsplätze gar nicht ins Gewicht. Mit 1,8 Betten auf 1.000 Einwohner verfügt die Bundesrepublik über kaum halb so viel psychiatrische Behandlungsplätze wie andere zivilisierte Staaten. Schweiz, England 3,5, Schweden 4,2, USA 4,5 pro 1.000. Infolgedessen sind die ohnehin schon viel zu großen und in der Regel abgelegenen, baulich und strukturell veralteten psychiatrischen Landeskrankenhäuser ständig weit überbelegt. Im Jahr 1965 standen der Bevölkerung etwa 1.000 Fachärzte zur Verfügung, die zu einem erheblichen Teil auch noch überwiegend neurologisch tätig waren, 30 klinische Psychologen und 40 Sozialarbeiter. Inzwischen haben sich diese Zahlen kaum geändert. In den Vereinigten Staaten waren es im gleichen Jahr 15.000 Psychiater, 10.000 Psychologen, 8.000 psychiatrische Sozialarbeiter. Wenn Sie die Bevölkerungszahl vergleichen, dann bedeutet das, dass die Bundesrepublik mit einem Zehntel oder weniger an Personal sich begnügt im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Praktisch kommen auf einen Arzt in der Bundesrepublik in den psychiatrischen Landeskrankenhäusern 200 bis 300 Patienten. Die Zahl mag da oder dort in einem Landschaftsverband, zum Beispiel hier im Rheinland, anders liegen. Ich beziehe mich auf eine kürzlich erschienene, umfangreiche Berichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Asmus Finsen, der diese Zahlen wiederum wiederholt hat. Die Weltgesundheitsorganisation fordert ein Verhältnis von 1:30. In den nicht-psychiatrischen, allgemeinen deutschen Krankenhäusern haben wir ein Verhältnis von 1:18. Die psychiatrischen Krankenhäuser und die psychisch Kranken werden damit also eindeutig diskriminiert. Diese Diskriminierung drückt sich unter anderem auch in der wirtschaftlichen Situation aus. Die gesetzlichen Krankenversicherungen, meine Damen und Herren, zahlen einem allgemeinen Krankenhaus in der dritten Klasse Sätze von 40 bis 45 Mark pro Tag ohne Anstand. In einem psychiatrischen Krankenhaus beträgt der gleiche Satz 18 bis 21 Mark weniger als die Hälfte. Damit müssen diese auskommen. Mehr noch als in dem gravierenden Ärztemangel zeigt sich in der Krankenpflege das eigentliche Elend der deutschen Krankenhauspsychiatrie. Die wenigen vorhandenen Pflegekräfte, oder sagen wir besser die zu wenigen, vorhandenen Pflegekräfte sind oft auch noch unzureichend ausgebildet, was nicht diesen Pflegekräften angelastet werden kann, sondern eben einfach einem ungeheuren Nachholbedarf an Ausbildungsstätten, an Modernisierung allgemein. Sie können den Kranken zwar verwahren, aber nicht effektiv und damit erfolgreich behandeln. Und in vielen Fällen müssen Patienten zu Hilfspflegediensten sogar noch herangezogen werden. Entscheidend bei der Behandlung der psychisch Kranken in den Krankenhäusern ist aber nicht bestenfalls die eine Stunde, bestenfalls die eine Stunde am Tag, in der der Arzt mit dem Patienten zusammenkommt, sondern die übrigen 23 Stunden. In einem aufsehenerregenden und vielleicht in manchen Punkten überspitzen und deshalb als provozierend empfundenen Buch Irrenhäuser, Kranke klagen an von Frank Fischer sind Verhältnisse geschildert, die ihre Ursache haben dürften in dem ungeheuren Personalmangel, der unzureichenden Ausbildung und in den veralteten Strukturen vieler unserer psychiatrischen Krankenhäuser. So scheint es uns keineswegs übertrieben, wenn Professor Häfner, der übrigens einzige deutsche Lehrstuhlinhaber, wobei Lehrstuhlinhaber eigentlich noch etwas übertrieben ist, für Sozialpsychiatrie die psychiatrische Krankenversorgung der Bundesrepublik schon vor 5 Jahren als nationalen Notstand bezeichnet hat. Es ist bezeichnend, dass solche Feststellungen kaum in das Bewusstsein der Öffentlichkeit dringen. Trotz vieler Bemühungen, trotz einem großen und bewundernswerten persönlichen Einsatz aller in der Psychiatrie Tätigen, für den ich auch im Namen meiner Fraktion hier ausdrücklich danken möchte, hat sich in den letzten Jahren kaum etwas zum Besseren gewendet. Abgesehen von dem einen oder anderen Modellinstitut da oder dort, das auch mit Bundesmitteln gefördert werden konnte, ist die Verwirklichung der Erkenntnisse der modernen Psychiatrie in der Bundesrepublik bisher nicht gelungen. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Aber man kann heute nicht mehr auf die 12 Jahre der nationalsozialistischen Vergangenheit hier hinweisen und hier die Ursache suchen. Auch aus anderen Gründen gibt es heute immer noch eine aktive Diskriminierung, nicht nur der psychisch Kranken, sondern leider auch derjenigen, die sich für psychisch Kranke einsetzen und in weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit. Auch in unseren Fraktionen konnten wir bei der Vorbereitung dieses Antrages hin und wieder in Gesprächen mit Kollegen, wenn auch in einer sehr freundlichen Form, feststellen, dass das ein Gebiet ist, das eben nicht so ganz als selbstverständlich zu einem politischen Betätigungsfeld eines Politikers gerechnet wird. Das liegt natürlich auch an unzureichender Information. Wenn Sie zum Beispiel bedenken, meine Damen und Herren, dass etwa 6 bis 7 Millionen Menschen in der Bundesrepublik nach allgemein gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, nämlich 10 bis 12% einer Bevölkerung, einer psychiatrischen Versorgung in irgendeiner Form bedürfen, welche Formen, darauf werde ich noch kommen, dann sieht man die Größenordnung des Problems. Es lässt sich allgemein sagen, dass die Einstellung der Mehrheit der Bevölkerung geistig Behinderten gegenüber irrational ablehnend ist. Diese Haltung lässt sich in abgestufter Intensität in vielen Ländern feststellen, leider Gottes bei unserem, so scheint es, stärker noch als in manchen unserer Nachbarländer. Einige dieser Vorurteile haben eine jahrtausendalte Tradition und Wurzeln in der primitiven Furcht vor den psychisch Kranken. Einfach die Furcht vor dem Unheimlichen, dem Unberechenbaren in seinem Wesen und Verhalten, die zu allen Zeiten dazu führte, psychisch Kranke als besessen, als durch teuflische oder dämonische Mächte Überwältigte zu erklären. Diese Verteufelung psychischer Krankheiten und Abnormität verbindet sich in der Regel, aber auch heute noch, mit der Schuldfrage. Die Einstellung zur psychischen Störung als eines selbstverschuldeten Zustandes im 19. Jahrhundert von der sogenannten Schule der Psychiker auch wissenschaftlich vertreten, ist bis in die Gegenwart hinein noch keineswegs überwunden. Ich empfehle Ihnen hier einmal darüber nachzudenken, was es mit der Entmündigung nach § 6 BGB auf sich hat, die dem Strafregister gemeldet werden muss. Und welchen Sinn es haben soll, dass eine Entmündigung nach § 51 BGB zum Beispiel niemals gelöscht werden kann, obwohl der Betreffende ja irgendwann einmal in vielen Fällen geheilt sein wird. Ich glaube, dass das auch ein Thema ist, das im Rahmen der Justizreform überdacht werden muss. Denn der Gesetzgeber, meine Damen und Herren, versteht ja die Entmündigung ausdrücklich und ausschließlich als eine Maßnahme zum Schutz des Kranken. Dazu kommt, dass Geisteskrankheit, geistige Behinderung von vielen in unserer Bevölkerung trotz gegenteiliger Erkenntnisse als unheilbar betrachtet wird. Wie kaum in einem anderen Lande finden sich in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik noch negative Vorurteile und Informationsmängel über psychisch Kranke und ihre Behandlung. Die Haltung der Gesellschaft gegenüber dem psychisch Kranken in unserem Lande und der institutionelle Aufwand für ihre Versorgung sind ein Schatten auf dem humanitären Schilde unserer Kultur, nicht nur weil viele psychisch Kranke unfähig sind, sich selbst Hilfe zu suchen, sondern auch weil ihre Krankheit unmittelbar mit ihrer Rolle in der Gesellschaft zusammenhängt. Sie sind in einem ganz besonderen Maße auf Hilfsbereitschaft, Humanität, ja geradezu auf Nächstenliebe ihrer Umwelt angewiesen. Aus dieser knapp geschilderten Einstellung heraus sind in der Vergangenheit zur Absonderung von Geisteskranken weit abgelegene Großkrankenhäuser errichtet worden, die wir heute im Volksmund noch unter der Bezeichnung Irrenhäuser, Klapsmühle und so weiter kennen. Von diesen Abqualifizierungen abgesehen ist das Interesse der breiten Öffentlichkeit am Schicksal der psychisch Kranken relativ gering, ausgenommen die Sensationslust ausnützende besondere Berichte über tatsächliche oder angebliche Gewalttaten psychisch Kranker, mit denen von Zeit zu Zeit das Schicksal der psychiatrischen Großkrankenhäuser in das Licht der Öffentlichkeit rückt. Der scheinbar rationale Grund für die hermetische Einschließung der geistig Behinderten scheint mir tatsächlich weitgehend in der übertriebenen Furcht vor der angeblich größeren Neigung dieser Kranken zu Gewalttaten zu finden zu sein. Genauere Untersuchungen beweisen das Gegenteil. Es spricht sehr viel dafür, dass der Anteil psychisch Kranker an Rechtsbrechern geringer ist als der nicht psychisch Kranker. Abwertung und negatives Vorurteil gegenüber dem psychisch Kranken sind Zeichen der mangelhaften Information und der humanitären Unreife einer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Die Auswirkungen der knapp skizzierten negativen Einstellungen weiter Teile der Bevölkerung den geistig Behinderten gegenüber haben für die Kranken selbst katastrophale Folgen. Ihr an sich schon durch die Krankheit bedingtes gestörtes Verhältnis zur Umwelt wird durch die feindlichen Reaktionen dieser Umwelt noch verstärkt, wobei es doch gerade darauf ankommen muss, die Kranken zu befähigen, einen ihnen entsprechenden Platz in dieser Umwelt einzunehmen. Ohne ein entscheidendes Umdenken in der Öffentlichkeit wird es auch den Ärzten mit den modernsten Heilmethoden, mit den besten Pflegern, Sozialarbeitern, Psychologen, Soziologen, Psychotherapeuten kaum gelingen, diesen Circulus Viciosus zu durchbrechen. Der Abbau von Intoleranz und Vorurteilen gegenüber den geistig Behinderten erfordert den Einsatz aller im öffentlichen Leben verantwortlich Tätigen. Das war für unsere Fraktion ein wesentlicher Grund zu dieser Initiative, denn sogenannte Schlüsselpersonen in der Bevölkerung, die diese Einstellung in der Öffentlichkeit abbauen helfen, sind in einer Demokratie ja schließlich auch, wenn nicht vorrangig, Politiker. Vielleicht wäre in diesem Zusammenhang zu überlegen, den Begriff des psychisch Kranken durch den des geistig Behinderten zu ersetzen, ganz einfach deshalb, weil der geistig Behinderte eher die Bereitschaft und die Zuwendung seiner Mitmenschen aktiviert, während der Kranke nach allgemeiner Auffassung ja nur vom Arzt geheilt werden kann. Die Behinderung eines Menschen aktiviert den Nichtbehinderten. Das sollte man vielleicht im Begriff zum Ausdruck bringen. Der Nichtbehinderte, die Gesamtbevölkerung, muss ja wesentlich dazu beitragen, dass Resozialisierung für den geistig Behinderten gelingt. Diese Resozialisierung ist nur zu erreichen durch die Mitarbeit des Nichtbehinderten. Zur Größenordnung des Problems darf ich noch einige Zahlen nennen. Wie vorhin schon gesagt, wir dürfen etwa 10-12% der Gesamtbevölkerung einer irgendwie gearteten ärztlichen psychiatrischen Versorgung. 1% der Gesamtbevölkerung etwa leidet an Schizophrenie, 0,2-0,5% an anderen Psychosen. Die übrigen 9-10% psychischer Leiden in der Durchschnittsbevölkerung verteilen sich auf die sogenannten kleineren psychischen Erkrankungen wie schwere Psychoneurosen, Charakterstörungen, psychosomatische Erkrankungen, Suchten und so weiter. Von der Behandlungsbedürftigkeit her gesehen, meine Damen und Herren, ergab sich bei allen einschlägigen Untersuchungen, dass etwa 10% aller psychisch Gestörten einer psychiatrischen Hospitalisierung bedürfen, also eines längeren oder kürzeren Aufenthalts an einem psychiatrischen Krankenhaus. Circa 50% benötigen eine wie auch immer geartete ambulante psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung und die restlichen 40% können die geeignete Ausbildung und Kenntnis des Facharztes, des Privatarztes vorausgesetzt, des praktischen Arztes vorausgesetzt, hier ihre Wiederherstellung, ihre Arbeitsfähigkeit erwarten. Bei einer Tagung der Weltgesundheitslehre im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass es für die Bundesrepublik noch nicht einmal genaue Daten über die gegenwärtige Situation der psychiatrischen Versorgung der Bundesrepublik gibt. Die von uns zusammengetragenen Zahlen beruhen auf Einzeluntersuchungen. Sie erlauben jedoch weder ein umfassendes Bild über die gegenwärtige Situation, noch geben sie die Möglichkeit, die entsprechenden Konsequenzen zur Verbesserung der allgemeinen Situation und zur Modernisierung zu ziehen. Wir haben deshalb im ersten Teil unseres Antrags eine umfassende Untersuchung beantragt über die psychiatrisch-psychohygienische Versorgung und einen Bericht bis zum 31. März 1971 für möglich erachtet. Ob man an diesem Datum wird festhalten können, mögen Beratungen im zuständigen Ausschuss ergeben, ich bezweifle es. Steht heute unter den führenden Psychiatern der Bundesrepublik Übereinstimmung darüber, dass eine umfassende Analyse die Voraussetzung für einen Gesamtplan ist und dass ohne einen solchen Gesamtplan für die Reform der Psychiatrie in der Bundesrepublik eine umfassende Verbesserung nicht zu erreichen ist. Diese Erkenntnis beruht auf Erfahrungen in verschiedenen anderen Ländern, Vereinigte Staaten von Nordamerika, Großbritannien, skandinavische Länder, Frankreich, Sowjetunion und weitere. Wir sind uns darüber klar, dass der Bund nur in Zusammenarbeit mit den Ländern zu einer solchen umfassenden Analyse kommen kann, wie auch zu einem darauf basierenden Plan. Der von uns vorgelegte Plan wurde eingehend mit Psychiatern aus dem wissenschaftlichen, dem klinischen Bereich und aus der Verwaltung diskutiert. Wir sind der Auffassung, dass tatsächlich die in ihm aufgeführten Punkte einer eingehenden Untersuchung bedürfen. Besondere Problembereiche sehen wir bei den psychisch Alterskranken, bei den psychisch kranken Rechtsbrechern. Hier erinnere ich an das Problem der sogenannten festen Häuser. Wenn Sie daran denken, dass wir in der Bundesrepublik hin und wieder unter dem Vorwand, dass Rechtsbrecher sich in psychiatrischen Einrichtungen befinden, viel mehr geschlossene Anstalten haben, etwa 25-75% psychisch Kranker befinden sich in der Bundesrepublik in geschlossenen Abteilungen. In Großbritannien sind es weniger als 3%, meine Damen und Herren. Und da kommen auch nicht mehr Menschen durch psychisch Kranke ums Leben. Im Gegenteil, das sind doch Ausnahmefälle, dass so etwas passiert. Diese Furcht ist völlig unbegründet. Ich darf also noch einmal darauf verweisen, dass wir beim psychisch kranken Rechtsbrecher ein besonderes Problem sehen. Bei den Oligophrenen ebenfalls. Hervorzuheben, glauben wir, ist das Problem der Jugendpsychiatrie. Es ist heute kaum möglich, in den psychiatrischen Landeskrankenhäusern eigene jugendpsychiatrische Abteilungen in hinreichender Zahl vorzufinden oder gar eigenständige jugendpsychiatrische Einrichtungen, wie wir sie nach dem drängenden Bedarf benötigen. Die stationären Dienste für psychisch Kranke sind der tragende Pfeiler des psychiatrischen Versorgungswesens. Deshalb und wegen der großenteils überalterten Struktur der psychiatrischen Großkrankenhäuser bedürfen diese Einrichtungen einer genaueren Untersuchung. Die Wirksamkeit der Versorgung hängt nicht nur von allgemeinen Bettenquantitäten, sondern wegen der rehabilitativen Erfolgsergebnisse in der Psychiatrie ganz besonders auch von der geografischen Verteilung ab. Die Untersuchung der Aufnahmebezirke, der Aufnahme- und Entlassungsströme, wenn Sie daran denken, dass Aufnahmebezirke für Großstädte in unserem Lande ein Großkrankenhaus umfassen, das dann 60, 70, 80 Kilometer weit weg liegt. Und wie Sie dann die notwendige, ständige Berührung mit der gewohnten Umgebung bewerkstelligen wollen, das ist einfach nicht zu schaffen. Also die Untersuchung der Aufnahmebezirke, der Aufnahme- und Entlassungsströme muss zeigen, ob und in welchem Umfang geografische Zonen unterversorgt sind und durch die isolierte Lage der Krankenhäuser eine sinnvolle Resozialisierung nicht mehr erreicht werden kann. Aus dieser Analyse ergeben sich unter anderem auch Anhaltspunkte für die Planung einer zweckmäßigen Verteilung gemeindenaher Behandlungszentren. Dazu werde ich im Folgenden noch einiges ausführen müssen. Es kann überhaupt nicht bezweifelt werden, dass die Hauptschwierigkeiten der psychiatrischen Krankenhäuser zum allergrößten Teil im Personalsektor zu suchen sind. Das betrifft nicht nur die Quantität, die Fehlstellen also, sondern vor allem die Probleme der Einstellung, der Ausbildung, des Nachwuchses auf allen Sektoren des therapeutischen Personals. Gerade auf diesem Gebiet müssen neue Wege beschritten werden, wenn es nicht zu einer Austrocknung und Stagnation kommen soll. Es hat zum Beispiel Jahre gedauert, meine Damen und Herren, bis die erste Einrichtung, die eine sozialpsychiatrische Zusatzausbildung für Schwestern und Pflegepersonal gewährt, ihre staatliche Anerkennung gefunden hat. Bis heute wird eine solche Zusatzausbildung in der Tarifordnung noch nicht besonders honoriert. In Heidelberg wird eine solche Zusatzausbildung seit 8 Jahren praktiziert, ohne staatliche Anerkennung, ohne dass die in 2 Jahren Zusatzausbildung gewonnenen notwendigen Erkenntnis der therapeutischen Behandlung psychisch Kranker in der Honorierung irgendwie berücksichtigt würden, mindestens nicht in der Tarifordnung. Wie sollen also die qualifizierten Psychotherapeuten, qualifizierten Schwestern und Pfleger zur Entstehung einer therapeutischen Atmosphäre beitragen? Der Hauptvoraussetzung einer Modernisierung unseres psychiatrischen Krankenhauswesens und der verbesserten Resozialisierung und Rehabilitationsmaßnahmen, wenn keine Ausbildungsstätten vorhanden sind oder wenn Menschen, die sich an einer solchen Ausbildung erzogen haben, keine finanzielle adäquate Berücksichtigung finden. Aus der von uns beantragten Untersuchung wird die Notwendigkeit einer viel rascheren, umfassenderen, nachdrücklicheren Verbesserung der Personalsituation ersichtlich werden. Untersuchung wird sich der wissenschaftlichen Aktivität der psychiatrischen Universitätskliniken zuwenden müssen und feststellen, dass in den psychiatrischen Krankenhäusern, obwohl sie die Hauptmasse der Patienten versorgen, so gut wie keine wissenschaftliche Arbeit und Forschung geleistet werden kann. So kommt immer wieder die Frage auf, ob und in welcher Weise die Wissenschaft in diesen Einrichtungen angesiedelt werden könnte. Das ist deshalb ungeheuer wichtig, weil die psychiatrischen Krankenhäuser über eine Gruppe von Patienten verfügen, die den Kliniken fehlen und einer wissenschaftlichen Bearbeitung überhaupt entzogen werden. Die Untersuchung wird auf diesem Gebiet eine Bestandsaufnahme vornehmen, besonders aber Verbesserungsvorschläge durchzudenken und vorzubringen haben. Die scharfe Trennung zwischen Universitäts- und sogenannter Anstaltspsychiatrie wird mit Recht als unbefriedigend und unhaltbar empfunden. Sie muss unter allen Umständen überwunden werden. Dazu kann die Untersuchung beitragen. In Punkt 2 unseres Antrags sind die nichtstationären Dienste aufgeführt, die im Wesentlichen die Träger der Resozialisierung und Rehabilitation des geistig Behinderten sind, die, wenn sie in hinreichender Zahl vorhanden und funktionsfähig sind, in vielen Fällen, und darauf kommt es wesentlich an, meine Damen und Herren, eine Hospitalisierung des Kranken überhaupt vermeiden. Hier liegt der Schwerpunkt einer modernen Psychiatrie, ein Schwerpunkt, den es in der deutschen Psychiatrie erst in Ansatzpunkten gibt. Im zweiten Teil unseres Antrags soll die Bundesregierung ersucht werden, umgehend die Benehmen mit den Ländern und den übrigen Trägern psychiatrischer Einrichtungen allgemein unumstrittene für notwendig erachtete Maßnahmen zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung einzuleiten oder, soweit es schon geschehen ist, mit allem Nachdruck zu fördern. Wir sehen hier insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation, zur strukturellen Änderung der psychiatrischen Landeskrankenhäuser und zur Gründung und Förderung weiterer Einrichtungen der Sozialtherapie und der Rehabilitation, wie sie in Modellformen schon bestehen und sich sehr bewährt haben. Hierüber glauben wir allerdings einen Bericht bis zum 31. Dezember dieses Jahres deshalb erwarten zu können, weil in diesen drei Bereichen die auch in der Bundesrepublik bisher vorgenommenen Untersuchungen und Feststellungen weitgehend zu übereinstimmenden Auffassungen geführt haben. Panzer führt in seinem im Jahre 1964 erschienenen Standardwerk für den gesamten Problembereich das psychiatrische Krankenhauswesen zur soziotherapeutischen Schlüsselstellung des Pflegepersonals folgendes aus. Ich darf zitieren mit Genehmigung des Herrn Präsidenten. Die große Bedeutung...
Herr Kollege, da Sie gerade mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zitieren wollen, wollte ich Sie doch noch einmal auf den Wortlaut des § 37 unserer Geschäftsordnung aufmerksam machen, der vorsieht, dass beim Präsidenten mit Angabe von Gründen wörtliche Reden angemeldet werden müssen und der Präsident in die Verlesung einwilligen muss.
Herr Präsident, ich bitte nachträglich um Genehmigung, mehr als ich das bisher üblicherweise getan habe, mich an mein Konzept zu halten, weil es einfach für mich, der ich ja kein Psychiater bin, schwierig wäre, sonst die von mir zusammengetragenen Fakten so flüssig hier vorzutragen. Die große Bedeutung, die gerade das Pflegepersonal für die psychiatrischen Patienten und deren Wohlbefinden hat, ist genauer ins Auge zu fassen. Denn während in einem allgemeinen Krankenhaus mit kurzer Verweildauer und intensiven diagnostisch-therapeutischen Maßnahmen der Chefarzt und der Stationsarzt in der Sicht des Patienten meist jedoch die dominierende Rolle spielt, ist das bei der längeren, nicht selten Jahre- und lebenslangen Verweildauer in einem psychiatrischen Krankenhaus anders. Vom Verhalten des Pflegepersonals hängen weitgehend die Stimmungen des Alltags, die menschlichen Kontaktmöglichkeiten und die Befriedigung des Aussprachebedürfnisses für den Patienten ab. Und dieser Alltag besteht aus den übrigen 23 Stunden, in denen mindestens der durchschnittliche Patient keinen persönlichen Kontakt mit dem Arzt oder seinen besuchenden Angehörigen hat, sondern auf sich selbst, auf die Mitkranken und eben auf die für ihn in dieser langen Zeit so überaus wichtigen Pflegekräfte angewiesen, man könnte auch sagen, ihnen ausgeliefert ist. Wir müssen deshalb sofortigen Maßnahmen zur Verbesserung der Personalsituation eine besondere Bedeutung zu. Das betrifft sowohl die Ärzteausbildung, dem Fach Psychiatrie, muss im Lehrplan der Universitäten eine größere Bedeutung gegeben werden, der psychotherapeutische und psychiatrische Unterricht im Medizinstudium ist unseres Erachtens erheblich zu intensivieren, was auf dem Weg über die Studienreform gelingen mag. Und es ist weiter notwendig, der Psychiatrie als Prüfungsfach ein größeres Gewicht beizumessen, als das bisher geschieht. Die postgraduierte Ausbildung für die psychiatrische Facharztlaufbahn muss diejenigen Grundkenntnisse in Psychodynamik, Sozialpsychologie, Gruppendynamik und den psychotherapeutischen Techniken vermitteln, die erforderlich sind, eine moderne sozialpsychiatrische Therapie überhaupt anwenden zu können. Deshalb müssen Ausbildungsstätten mit geeigneten Universitätslehrern vorhanden sein. Wir haben sie nicht in genügender Zahl. Es ist hier zu überlegen, ob wir mit Stipendien, auch mit Auslandsstipendien, wesentlich helfen können. In den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Struktur und zum Ausbau der medizinischen Forschungs- und Ausbildungsstätten wird eine Auffächerung des Faches Psychiatrie mit Schwerpunkten bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie und bei der Geriatrie verlangt. Diese Empfehlungen stammen aus dem Jahre 1968. Wir sind der Auffassung, sie sind schleunigst zu verwirklichen. In den Ausbildungsgang der jungen Ärzte, ich weiß nicht, ob das inzwischen überall geschehen ist, es gibt teilweise diese Praxis, muss ein Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus eingeführt werden, damit auch der praktische Arzt, auch der Arzt an anderen Disziplinen eine hinreichende Kenntnis von der Psychiatrie erhält. Die notwendige Modernisierung bestehender psychiatrischer Krankenhäuser wird allgemein anerkannt. Auch die erforderlichen strukturellen Änderungen sind im Grunde unbestritten. So ist die Umstrukturierung der psychiatrischen Behandlung und Fürsorge nach modernen Maßstäben und Möglichkeiten heute klar sichtbar. Sie lässt sich am besten durch zwei Stichworte bezeichnen, meine Damen und Herren. Einmal Dezentralisierung, zum anderen Rekommunisierung. Dezentralisierung will besagen, dass die weit abgelegenen, in der Regel übergroßen Anstalten zwischen 1.000 und 3.000, in einem Fall sogar darüber hinausgehenden Plätzen, aufgegliedert werden in kleinere Einheiten zwischen 250, 300 bis bestenfalls 600 Einheiten und an den Rand der Städte in die Ballungszentren, in die dicht besiedelten Gebiete oder gar in die Städte hineinkommen. Rekommunisierung will besagen, meine Damen und Herren, dass diese kleineren Einheiten statt der weit abgelegenen Mammutkrankenhäuser in den Städten selbst mit der Gesellschaft in ständigem Kontakt arbeiten. Die Amerikaner nennen diese Einrichtung Community Mental Health Centers. Das heißt, das sind Einrichtungen, die in der gewohnten, üblichen, normalen Umgebung des Menschen angesiedelt sind und hier arbeiten. Die Nachsorge, die der Nachsorge dienenden halbstationären und nichtstationären Einrichtungen bilden den Kern der Resozialisierung und Rehabilitation der psychisch Kranken überhaupt. Es ist bis heute mangels Zuständigkeit und mangels Abgrenzungsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Trägern ungeheuer schwierig, weitgehend überhaupt unmöglich, selbst wenn der Versuch nachdrücklich gemacht wird, eine hinreichende Vor- und Nachsorge zu gewährleisten. Für zukunftsweisend halten wir die Vorstellung, an Allgemeinkrankenhäusern psychiatrische Abteilungen zu bilden, weil auf diese Weise, meine Damen und Herren, am allerbesten die Zurückführung der Psychiatrie in die Allgemeinmedizin und die Resozialisierung des betreffenden Kranken gelingen kann. Herr Kollege Dr. Martin, als Psychiater ist das eine Bemerkung, die mich besonders freut, weil ich es einfach für einen Nachteil halte, weniger eigentlich für den Arzt, das mag auch sein, aber für den Patienten, dass zwischen Psychiatern und Medizinern anderer Disziplinen eine so große Kluftkraft. An einem Allgemeinkrankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung können Sie sowohl dem psychisch Kranken wie dem körperlich Kranken, körperliche Krankheiten gehen ja in der Regel, meine Damen und Herren, mit psychischen Störungen einher, entweder wird das eine vom anderen oder das andere vom einen verursacht, weil beide eine optimale ärztliche Versorgung erfahren. Solche Abteilungen arbeiten auch viel billiger, weil die notwendigen technischen und sonstigen Einrichtungen, diagnostischen und Behandlungseinrichtungen auch den psychisch Kranken zur Verfügung stehen. Eine Errichtung von Großkrankenhäusern, wie wir sie auch heute noch wieder vorfinden, ist geradezu ein Anachronismus. Die Psychiatrie ist längst aus dem Stadium der Bewahrmedizin in das Stadium der Behandlungsmedizin übergetreten. Und aus der Erkenntnis, dass psychische Störungen sehr weitgehend durch die Einflüsse der Gesellschaft, der nächsten Umgebung, der Familie, der Gruppe, mit denen der Mensch arbeitet, resultieren, hat dazu geführt, dass wir heute der Auffassung sind, dass Sozialpsychiatrie der Kernpunkt der Psychiatrie überhaupt ist. Die gegenwärtige Situation der Psychiatrie erfordert einfach eine verstärkte sozialpsychiatrische Zuwendung, weil nur auf diese Weise eine Basis für alles Weitere, nämlich ein menschenwürdiges Umgehen mit psychisch Kranken, geschaffen werden kann. Daraus ergeben sich natürlich weitreichende Konsequenzen, sowohl für den Bereich der Gesellschaft wie auch, Herr Wehner, noch 5 Minuten, wie auch für den Aufbau und die Struktur der psychiatrischen Krankenhäuser. Im Bereich der Gesellschaft liegt beispielsweise die Therapie gestörter Familien, die Beratung von Institutionen, die mit psychisch Kranken befasst sind, der psychiatrische Notfalldienst, der Menschen in aktuellen psychischen Belastungen und Situationen Rat und Hilfe anbietet. Hier gehört zum Beispiel die Telefonseelsorge hin, hier gehören Erziehungsberatungsstellen hin. Von der Diagnose her gesehen liegen hier die leichteren psychischen Störungen, beispielsweise Neurosen oder depressive Verstimmungen, die Energie und soziale Anpassung des Kranken erheblich beeinträchtigen. Die Sozialpsychiatrie hat quasi eine Brückenfunktion zwischen dem Krankenhaus und der freien Gesellschaft, die sie nur erfüllen kann, wenn die Lebensbedingungen innerhalb des Krankenhauses denen in der gegenwärtigen Gesellschaft mindestens ähnlich, möglichst angeglichen sind. Diese Brücke wird dargestellt durch eine differenzierte extramorale Kette von Diensten, wie wir sie einmal brauchen, um die Brücke zu bilden zwischen den ärztlichen Praxen, zum anderen zu den großen Krankenhäusern. Es ist notwendig, Teilhospitalisierungseinrichtungen zu schaffen, Tag- und Nachtkliniken, Patientenclubs und so weiter, geschützte Werkstätten, die mit spezifischer Indikationstherapie geschützende soziale Maßnahmen anbieten und wo eine Vollhospitalisierung vermieden werden kann, damit der geistig Behinderte gar nicht erst aus der Gesellschaft herausgenommen werden muss, sondern in ihr verbleiben kann und daher auch die Schwierigkeiten des Wiederzurückfindens nicht erst zu überwinden hat. Der zweite Schwerpunkt besteht natürlich im psychiatrischen Krankenhaus. Das soziale Milieu, das der Kranke während seines Krankenhausaufenthaltes vorfindet, hat für Verlauf und Ausgang der Krankheit sowie für die Rehabilitationschancen eine ausschlaggebende Bedeutung. Alleine der lange Aufenthalt im psychiatrischen Krankenhaus führt oft zu einer Verminderung der sozialen Aktivität und Flexibilität, sodass man diesem spezifischen Hospitalismus mit dem Begriff der sozialen Verkrüppelung ein sicher hartes Wort belegt hat. Aber wer tatsächlich psychiatrische Großkrankenhäuser, insbesondere da, wo länger Hospitalisierte verweilen, kennt, weiß, dass sich in solchen Abteilungen oder ganzen Krankenhäusern eine eigene, von der übrigen Gesellschaft unterschiedliche Subkultur entwickelt, die die Sozialisierung und Rehabilitation weitgehend erschwert. Dem will die Sozialpsychiatrie vorbeugen. In einer aufgeschlossenen und verständnisvollen Umwelt können psychisch Kranke zum Beispiel in vielen Fällen ganz zu Hause behandelt werden. Aber auch den klinisch Behandelten kann ein sehr großer Teil schon nach 4 bis 12 Wochen wieder die Entlassung zuteil werden. Und wenn dieser Kranke dann in eine Umwelt zurückkehrt, die ihn nicht aufzunehmen bereit ist, sondern ihn vielleicht sogar erkennbar ablehnt, dann kommt es zu dem, was die Psychiater den Drehtüreffekt nennen. Er kommt wieder zurück und dasselbe Spiel wiederholt sich. Die Resozialisierung und Wiedereingliederung, die Rehabilitation wird auf diese Weise einfach unmöglich gemacht. Lassen Sie mich noch etwas sagen zu der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Nach der jetzt bestehenden Kompetenzverteilung ist es dem Bunde durchaus möglich, sowohl Einrichtungen der Sozialtherapie als Modelleinrichtungen wie Einrichtungen der Rehabilitation, ich denke hier zum Beispiel an die Bundesanstalt in Nürnberg, zu finanzieren. So Modelleinrichtungen zu schaffen, die die Zielvorstellung der modernen Sozialpsychiatrie als Ansporn und Beispiel der Öffentlichkeit darlegen. In den meisten Kulturnationen entspricht die sozialpsychiatrische Praxis weitgehend den theoretischen Erkenntnissen. Bei uns ist das noch lange nicht der Fall. Überall war Voraussetzung ein Gesamtplan, der einheitliche Überlegungen enthielt. Wir glauben, dass wir auch in der Bundesrepublik ohne einen solchen Gesamtplan nicht vorankommen. Neben den erheblichen finanziellen Aufwendungen treten dann die uns bekannten Kompetenzschwierigkeiten, die aufgrund des föderalistischen Systems der Bundesrepublik hinderlich sein können. Wir glauben, dass solche verfassungsrechtlichen Kompetenzschwierigkeiten durch die Bereitschaft zur Kooperation, die wir bei den Ländern ebenso erwarten, wie wir sie beim Bunde voraussetzen und selbst praktizieren wollen, überwunden werden kann. Wir stehen am Anfang einer langen, schwierigen, aber letzten Endes, so hoffen wir, fruchtbaren und erfolgreichen Entwicklung. Die Diskussion, meine Damen und Herren, die wir heute begonnen haben, ist zu vergleichen mit dem Beginn der Diskussion um hochschulpolitische, kulturpolitische, bildungspolitische Fragen, für die der Bund auch einmal keine Zuständigkeit hatte. Ich glaube, auch auf diesem Bereich hat die Kooperation zu Bund und Ländern nicht nur zur Finanzreform, sondern schon lange davor zu einer wesentlichen Zusammenarbeit geführt. Zur weiteren Behandlung schlagen wir die Verweisung des Antrages an den Gesundheitsausschuss vor und sind weiterhin der Auffassung, dass in diesem Ausschuss eine Anhörung von Psychiatern aus dem Bereich der psychiatrischen Landeskrankenhäuser, der Universitätskliniken und aus der Verwaltung vorgenommen werden sollte, um die Untersuchung einmal abzugrenzen, zum Zweiten die Möglichkeiten der personellen Zusammensetzung einer Kommission zu erörtern, die diese Untersuchung nur vornehmen kann. Die geistig Behinderten, meine Damen und Herren, in unserer Gesellschaft die Schwere ihres Schicksals, die Möglichkeiten der Besserung dieses Schicksals, weitgehend noch unausgenutzt, rechtfertigen eine intensive Beschäftigung mit diesem Thema im Deutschen Bundestag. Wir hoffen auf eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen den drei Fraktionen mit dem zuständigen Ministerium. Wir glauben, dass wir dann heute den Beginn setzen für eine fruchtbare Entwicklung.
Meine Damen und Herren, das Wort hat jetzt die Frau Bundesminister für das Gesundheitswesen. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will wirklich nur ganz kurz etwas sagen, weil es einfach missverstanden werden müsste, wenn der zuständige Minister sich zu dieser ohne Zweifel sehr wichtigen Sache nicht äußern würde. Ich bitte aber um Verständnis dafür, dass ich es tatsächlich ganz kurz mache, weil ich der Auffassung bin, wir werden unter Zuziehung der Sachverständigen sicher sehr viel Gelegenheit haben und auch nehmen müssen, dieses Problem gründlich im Ausschuss zu beraten und uns vor allen Dingen eben auch des Sachverstands der Wissenschaftler und der praktisch auf diesem Gebiet Tätigen zu bedienen. Aber aussprechen muss ich auch, obwohl der Kollege Picard das sehr eingehend gesagt hat, dass die Situation der psychisch Kranken in unserer Gesellschaft völlig unbefriedigend ist, dass sie praktisch Stiefkinder der Gesellschaft sind, und zwar sowohl bezüglich der Beurteilung ihrer Krankheit durch die gesunden Menschen als auch durch die Möglichkeiten der Behandlung und der sozialen Wiedereingliederung. Die psychiatrische Versorgung hat nicht Schritt gehalten mit der modernen Entwicklung der Psychiatrie bei uns. Das gilt sowohl für die stationäre Behandlung, die zum großen Teil veraltet ist. Das gilt auch bezüglich des Strukturwandels, zum Beispiel der Entwicklung von den immer noch vorhandenen Mammuteinrichtungen hin zu Einrichtungen mit selbstständigen Funktionsbereichen und so weiter. Das gilt, ich unterstütze das voll, dafür, dass eine völlige Neuplanung dringend nötig ist, insbesondere auch im Bereich der halboffenen und offenen Betreuung, also Tag- und Nachtkliniken, Patientenclubs und all das mehr, was auch mein Kollege Schmidt schon angesprochen hat. Ich bin auch wie Sie der Meinung, dass anstelle des polizeilichen Unterbringungsdenkens, der Idee, dass man die anderen vor dem psychisch Kranken schützen muss, treten muss, die Fürsorge für die psychisch Kranken auch vorbeugende Maßnahmen. Gestatten Sie mir aber doch noch einmal, auch wie es Kollege Schmidt schon getan hat, darauf hinzuweisen, dass wir im Jahre 68 die Bundesregierung damals und für die Bundesregierung ich als Gesundheitsminister die beantragte Grundgesetzänderung, Zuständigkeit für die Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, mit damit begründet haben, das steht in der Drucksache 3515 drin, wie dringend eine Reform der Gesundheitshilfe für psychisch Kranke ist und dass wir da nur zum Beispiel auf dem gesetzlichen Wege, wir wollten ja ein Gesetz für Hilfe für psychisch Kranke vorbereiten, dass wir da eben durch den Mangel an Zuständigkeit behindert sind. Und wenn ich Sie so hier sitzen sehe, Herr Martin und Herr Dr. Jungmann, wir haben uns alle vorgenommen, diese Debatte ohne Polemik zu führen, aber ganz unschuldig sind Sie nicht daran, dass wir diese Zuständigkeit nicht bekommen haben. Ich erinnere an die Zwischenrufe und auch das Gespräch zwischen Ihnen und mir so in Bezug auf meine Begründung damals. Aber das ist vorbei und das lässt sich im Augenblick, meine ich, auch nicht zurückholen. Ich betone aber ganz deutlich, ich begrüße jede Aktion, die zu einer Besserung der Situation führt und insofern eben auch diese, ich habe schon dem Kollegen Pickard vorhin gesagt, Allerdings müssen wir sehen, dass wir nicht jetzt die Hoffnung erwecken können, übermorgen wird das alles besser. Denn eine Analyse der notwendigen, eine Analyse der Lage und daraus Schlussfolgerungen für die notwendigen Maßnahmen, das ist eben nur eine Enquete, allerdings ist eine Enquete auch immer eine Initialzündung für Maßnahmen. Die Bundesregierung ist sehr gerne bereit, diese Enquete durchzuführen. Allerdings brauchen wir dazu, das haben Sie auch schon betont, Herr Kollege Picard, die Mitwirkung der Länder, weil sie zuständig sind, und vor allen Dingen natürlich die Mitarbeiter der Fachkräfte und der wissenschaftlichen Welt. Der Fragenkatalog, gestatten Sie mir das zu sagen, damit man das von vornherein weiß, ist so umfassend und er kann noch umfassender werden, das nehme ich fast an, wenn wir uns mit den Sachverständigen unterhalten, dass wir der Auffassung sind, dass die Erstellung der Enquete eine viel längere Zeit beansprucht, sodass der von Ihnen angegebene Termin keinesfalls eingehalten werden kann. Aber auch darüber werden wir im Ausschuss beraten. Es kommt für die Enquete sowohl als für die gesamte Zusammenarbeit des Bundes mit den Ländern in der Gesundheitspolitik sehr darauf an, dass wir ein gutes Klima zwischen den Ländern und dem Bund, zwischen den Ländergesundheitsministern und dem Bundesgesundheitsminister haben. Wir haben das, meine ich, erreicht. Das kann ich betont sagen. Aber weil das so ist, möchte ich auch nicht gerne, dass die Länder hier auf der Anklagebank sitzen, sondern darauf aufmerksam machen, dass, und das hat Herr Kollege Schmidt ja auch schon getan, dass es mindestens schon gute Ansätze gibt, und zwar einmal durch das Gesetz in Nordrhein-Westfalen, von dem ich hoffe, dass es möglichst bald möglichst viele Länder mindestens in seiner Tendenz nachmachen, und wir haben auch nichts dagegen, wenn es die anderen Länder noch besser machen. Und vor allen Dingen liegt mir auch daran, darauf aufmerksam zu machen, dass doch gerade auch wieder im Lande Nordrhein-Westfalen in den Landschaftsverbänden schon wesentliche Strukturänderungen angesprochen und begonnen sind. Herr Kollege Schmidt hat sie ausgeführt, ich brauche das nicht wiederholen. Die Bereitstellung psychiatrischer Betten ist Ländersache, aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wenn der Bund sich jetzt nach der Finanzreform auch an der Erstellung der Universitätskliniken zu 50% beteiligen kann, dass über diesen Weg mindestens im Bereich der Universitätskliniken mehr geschehen kann. Und ich hoffe auch, dass, wenn es uns gelingt, über die Beteiligung des Bundes an der Krankenhausfinanzierung, an den Investitionen, zwar nicht in erster Linie die psychiatrischen Krankenhäuser einzubeziehen, sondern wenn die Länder auf anderer Seite entlastet werden, dann dafür auch Mittel freizumachen. Der Bund kann nur Modellkliniken, die überregional tätig sind, fördern, und er kann es auch nur im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten, und es liegt einfach im Sinne des Modells, dass man nicht 10 solche Modelle machen kann, sondern jeweils nur eines. Herr Kollege Schmidt hat auf die 2 letzten, die wir fördern, bereits hingewiesen. Ich glaube, dass mit das drückendste und das am schwierigsten zu lösende Problem der Personalmangel ist. Das gilt nicht allein für die psychiatrischen Kliniken. Das gilt für das Pflegepersonal, für alle Kliniken. Und ich bin nach wie vor der Auffassung, es hat darüber ja Beratungen angerichtet durch das Arbeitsministerium gegeben, dass der Personalmangel generell auf diesen Gebieten nur zu beheben ist, wenn diese Berufe höher eingestuft werden und wenn ihre Arbeitsbedingungen wesentlich verbessert werden. Wenn sie also nicht nur durch die Ausbildung im Prestige gehoben, sondern wenn sie eben auch besser ausgestattet werden, sodass sie auch vor allen Dingen für männliche Berufstätige einen sehr viel größeren Anreize bietet, in diese Berufe zu gehen. Wir bemühen uns nach der nicht erreichten größeren Zuständigkeit darum, im Wege des kooperativen Föderalismus auch auf diesem Gebiet Verbesserungen zu erreichen. Nächste Woche findet wieder eine Gesundheitsministerkonferenz statt. Alle diese Themen beraten wir in den Gesundheitsministerkonferenzen mit den Ländern, insbesondere eben die Probleme, für denen die Zuständigkeit allein bei den Ländern geblieben ist. Nun haben Sie gesagt, Herr Bickar, dass es leider keine Übersicht in der Bundesrepublik gibt im Verhältnis zu anderen Staaten und dies als einen besonderen Mangel betont. Wir müssen ja immer wieder feststellen, wir haben in der Bundesrepublik keine Krankheitsstatistik. Wir haben ganz große, das wissen Sie, Herr Jungmann und Herr Martin und Herr Schmidt als Ärzte besonders, wir haben ganz große Schwierigkeiten, wenn wir irgendwo auch nur in die Nähe einer Meldepflicht kommen. Wollen wir lediglich eine Anstaltsstatistik? Es gibt auch nicht unerhebliche und gewichtige Argumente gegen eine Meldepflicht, weil wir sie bei anderen Krankheiten auch nicht haben. Und ich meine immer, dass uns allen daran gelegen sein muss, dass die psychisch Kranken nicht besondere Kranke sind, sondern Kranke wie die physisch Kranken auch. Nur dann werden wir nämlich diesen Wandel in der Öffentlichkeit erreichen. Nun hoffe ich darüber hinaus, die Bundesregierung hat sich ja ein Aktionsprogramm für die Rehabilitation Behinderter vorgenommen, dass wir die geistig Behinderten, die psychisch Gefährdeten in dieses Rehabilitationsprogramm einbeziehen können, so wie es gelungen ist beim Sozialhilfegesetz, hier ihre Gleichheit mit den körperlich Behinderten herzustellen und dass wir von daher auch etwas mehr tun können. Die Hoffnung, Herr Bickar, dass so wie früher der Bund, trotzdem er nicht zuständig war, bei den Universitäten geholfen hat, er das auch im Bereich der psychiatrischen Versorgung unserer Bevölkerung tun könnte, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht. Denn es war das Ziel der Finanzreform, zu klaren Finanzierungsaufgabentrennungen zu kommen. Und gegen Mischfinanzierungen wenden sich die Länder nach der Finanzreform noch mehr als vorher, weil ja die Finanzreform das gerade reinigen wollte. Ich wollte das nur sagen, damit wir nicht Hoffnungen wecken, die im Grunde nicht erfüllbar sind. Generell würde ich sagen, wir müssen alle zusammenwirken, Bund, Länder und die freien Wohlfahrtsverbände, die ja auf diesem Gebiet auch sehr viel tun, wir alle hier im Bundestag, um dem psychisch Kranken und psychisch Gefährdeten zu helfen. Ich meine, wir sollten als Überschrift gerichtet an die deutsche Öffentlichkeit zu diesem Problem sagen, jeder sollte eigentlich davon ausgehen, dass dieses Schicksal morgen ihn selbst treffen könnte.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Jede Menge Politiker reden heute. Politiker reden. Reden und reden. Und wir warten ab, ob und was passiert. Aber dranbleiben, einmischen, auch reden. Im eigenen Umfeld, überall. Sogar in der Muckibude wird im Moment viel über Politik und Gesellschaft geredet. Finde ich gut. Es wird noch geredet und nicht nur geschwätzt. Das schadet nie und bringt vielleicht sogar was. Genug kryptisches Gerede, Musik. Vor 50 Jahren erschien Bob Dylans erfolgreichstes und für viele sein bestes Album, Blood on the Tracks. Erstaunlicherweise gibt es aus diesem Anlass keine Spezialausgabe mit extra Tracks, fettem Booklet und wer weiß was für Schnickschnack. Bob macht's mal wieder anders als viele andere. Warum auch immer, er kann einen immer noch überraschen. Und er hat auch schon die ersten Konzerte für 2025 angekündigt. Das wollte ich nur kurz loswerden. Neulich gab es hier in Köln ein Konzert der lettischen Organistin Iveta Apkalna. Sie spielte an diesem Abend ausschließlich Stücke lettischer Komponistinnen und Komponisten, die ihrem großartigen Orgelspiel reichlich Möglichkeiten zur Brillanz boten. Wobei die Musik mir nicht besonders gefallen hat. Zu wenig strukturiert und zu sehr aufs Atmosphärische, vielleicht sogar aufs Effekthascherische gesetzt. Mir fehlt auch ein wenig der Einfluss bzw. der Bezug zur neuen Musik. obwohl es sich ja um zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten handelte. Mir scheint das Ganze doch sehr in der Postromantik stehen geblieben zu sein, was vielleicht an der jahrzehntelangen quasi Isolation des Landes liegen mag. Ich bin zur Pause gegangen, weshalb ich verpasst habe, wie im zweiten Teil des Abends die Orgel zerbrochen ist. Sie konnte allerdings nach einer Unterbrechung wieder hergerichtet und das Konzert fortgesetzt werden. Aber Frau Abkallner spielt natürlich auch Bach. Daran kommt man bei der Orgel nicht vorbei. Aber eben auch Stücke von Phil Glass. Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Phil Glass, Tanz Nummer 4. So viel zum Minimalisten Phil Glass. Und um den Karlauer loszuwerden, kommen wir jetzt zum Maximalisten, wenn man so will. Wie schon eben erwähnt, an ihm kommt man nicht vorbei, wenn es um Orgelmusik geht. Hier also Johann Sebastian Bach. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.